Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, ich grüße Sie. Zur Diskussion um die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene kommt aus Bayern heute der Wunsch nach einer allgemeinen Impfpflicht schon ab 12 Jahren. Die Impfempfehlung für diese Altersgruppe ist da. Das Ziel ist klar, Inzidenzen zu reduzieren und so auch Schulschließungen zu vermeiden. Auch die designierte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat sich heute zu Wort gemeldet und vor einer schnellen Schließung von Schulen und Kitas gewarnt. Denn eines ist klar, die Folgen für die junge Generation, die sind fatal. Sie hat ein Recht auf schulische Bildung. Das hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche klargemacht. Was das aber genau heißt, ein Recht auf schulische Bildung, das klären wir im Laufe dieser Sendung. Wie gut die Bildung in Deutschland ist bzw. unter Corona-Bedingungen bislang war, das ist Gegenstand vieler Studien, über die wir auch immer wieder hier bei Campus und Karriere berichten. Eine heute veröffentlichte Forsa-Umfrage ist direkt an die Basis gegangen, zu den 14- bis 21-Jährigen, und hat sie befragt. Das Stimmungsbild will ich jetzt mit Bettina Jorzig vom Stifterverband besprechen, der an der Umfrage beteiligt war. Frau Jorzig, was sagen Jugendliche zur Chancengleichheit in Deutschland?
Also knapp 60% gehen davon aus, dass unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft Kinder und Jugendliche nicht die gleichen Chancen auf eine gute Bildung haben. Und das ist ja an sich schon ein besorgniserregender Wert. Man muss aber auch berücksichtigen, dass wir diese Umfrage regelmäßig seit 2016 machen, beziehungsweise seit 2015 sogar schon. Und das ist der schlechteste Wert seit Beginn dieser Umfrage. Und seit 2018 ist der Anteil derjenigen, die an Chancengerechtigkeit nicht glauben, stetig gestiegen.
Wie begründen die Jugendlichen diese Einschätzung?
Sie werden danach gefragt, welche Einflussfaktoren aus ihrer Sicht auf Chancengleichheit einzahlen. Es spielt eine ganz große Rolle die Qualität der Schule, aber auch Zuwendung und Unterstützung der Eltern. Bei unserer Umfrage handelt es sich ja um subjektive Einschätzungen von Jugendlichen im Alter von 14 bis 21. Aber tatsächlich, wenn man sich Studien anguckt zum Bildungssystem in Deutschland, PISA und andere, bekommen wir ja auch, also Deutschland, immer wieder bestätigt, dass die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft in Deutschland beunruhigend groß ist.
Jetzt kamen Sie gerade auf einen Einflussfaktor zu sprechen, den die Kinder und Jugendlichen genannt hatten, das Elternhaus. Wie wichtig ist das, was Eltern vorleben, was Kinder zu Hause mitbekommen an Gesprächen über Literatur, über Musik, Musikinstrumente selber spielen, durch Museumsbesuche, durch Sportarten, zu denen sie angeregt werden?
90% sagen, dass das eine sehr große Rolle spielt auf Chancengleichheit. Und wir wissen natürlich, dass über die Schule hinaus, also über formale Bildungsangebote hinaus, Bildungsangebote außerschulischer Natur eine wichtige Rolle spielen für guten Bildungserfolg. Und in sozial prekäreren Elternhäusern, wo einfach weniger Geld ist, wo vielleicht auch der Bildungsstand der Eltern geringer ist, ist davon auszugehen, dass dass es einfach anregungsärmer ist, dass es weniger Möglichkeiten gibt für Jugendliche, genau das zu tun, was sie gesagt haben, ins Museum zu gehen, in Konzerte zu gehen, in Theater zu gehen. Und da bedingen sich die unzureichenden sozialen Möglichkeiten mit der Bildungsaffinität.
Wir wollen nicht vergessen, handwerkliches Geschick gehört sicherlich auch zu den Bildungseinflüssen, die positiv hervorzuheben sind, nicht nur Theater, Konzerte und Literatur. Ein weiterer Einflussfaktor, den auch die Kinder und Jugendlichen sehen, ist der Schule. Während der Pandemie war und ist Digitalunterricht wichtig. Das war zuvor nicht der Fall. Mittlerweile haben wir gelernt, dass natürlich Homeschooling oder hybrider Unterricht ganz anders aussehen muss als Präsenzunterricht. Wie fällt da das Urteil der Schülerinnen und Schüler aus?
Leider auch nicht so toll. Also zwar sind die Schülerinnen und Schüler tatsächlich mit einer knappen Mehrheit mit der Gestaltung des Distanzunterrichtes zufrieden gewesen. Also 53% sagen, ja, das hat insgesamt ganz gut geklappt. Und nur 45% sagen, nee, das war eher nicht so gut. Aber gleichzeitig sagt eine Mehrheit der befragten Jugendlichen, dass ihre Lehrkräfte nicht so vertraut sind mit digitalen Lehr- und Lernmethoden. Und folglich wünschen sie sich auch, mehr als 2/3 der Befragten, dass Lehrkräfte besseres Know-how haben für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht.
Was folgt daraus für die Zukunft? Was wünschen sich Schülerinnen und Schüler? Das könnte ja auch eine Orientierung, zumindest ein Ideeninput für Lehrkräfte, Schulleitungen und die Bildungspolitik sein.
Jugendliche wünschen sich vor allen Dingen bessere Kenntnisse der Lehrkräfte beim Einsatz digitaler Medien. Und das korrespondiert auch jetzt mit Plänen beispielsweise der neuen Bundesregierung, die ja Digitalisierung im Bildungsbereich weiter ausbauen wollen, den Digitalpakt 2.0 auflegen und auch um die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte auch in diesem Bereich sich Gedanken machen müssen. Es hat natürlich auch erhebliche Implikationen auf die Erstausbildung von angehenden Lehrkräften. Auch da besteht Nachholbedarf. In dem Maße, wie Lehrkräfte während ihrer Aus- und Fortbildung geschult werden im Einsatz neuer Medien, können sie das dann auch, um das mal etwas salopp zu formulieren, im Unterricht auf die Straße bringen.
Blicken wir noch einmal auf die Jugendlichen. Trotz Corona-Krise und trotz einer Skepsis in Bezug auf die Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem, wie blicken Kinder und Jugendliche in ihre berufliche Zukunft?
Das ist ein sehr erfreuliches Ergebnis der Umfrage. Also trotz der Skepsis gegenüber Chancengerechtigkeit und der Unzufriedenheit mit digitaler Bildung blickt die Mehrheit positiv oder eher positiv. Insgesamt über 80% blicken positiv in ihre berufliche Zukunft.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nein, ich finde das erstmal interessant. Möglicherweise ist den Jugendlichen nicht so klar, wie entscheidend schulischer Bildungserfolg sind, ein guter Schulabschluss und wie entscheidend auch digitale Basiskompetenzen sind als neue Kulturtechnik der Zukunft.
Bettina Jorzig vom Stifterverband zu den Ergebnissen der Forsa-Umfrage zur Bildung unter Corona. Die Auswirkungen dieser Zeit auf die Bildungskarrieren der heutigen Schülerinnen und Schüler, die werden wir alle erst in vielen Jahren oder Jahrzehnten sehen. Es gibt aber schon heute spürbare mentale und psychische Auswirkungen, wie eine Studie des Deutschen Jugendinstituts ergeben hat.
Beispiel Depressivität unter Jugendlichen. Also die Quoten haben sich verdoppelt nach unseren Befunden schon im ersten Lockdown. Und wir haben gesehen, in dem Fall waren es gar nicht mal die sozial Benachteiligten. Und es waren auch nicht diejenigen, die ohnehin, sagen wir mal, Probleme haben mit ihrer Emotionsregulation, ja, die häufig besonders empfindlich sind, sondern es waren im Gegenteil die geselligen Jugendlichen, diejenigen, denen die Kontakte besonders wichtig sind und die normalerweise ja auch immer wunderbar in der Lage sind, ihr soziales Netzwerk zu aktivieren, wenn sie ein Problem haben. Aber durch die Kontaktbeschränkungen waren sie nochmal in ganz besonderer Weise betroffen.
Was man im ersten Moment so nicht denken würde. Sabine Walper, Direktorin des Deutschen Jugendinstituts. Das Institut hat sich ausführlich mit dem Aufwachsen in Pandemiezeiten beschäftigt. Heute Abend in der Sendung aus Kultur und Sozialwissenschaften geht es ausführlich um diese Forschungsergebnisse hier im Deutschlandfunk ab 20.10 Uhr. Bildung hat in unserer demokratischen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Chancengleichheit, soweit möglich, ist das Ziel. Und um das zu gewährleisten, enthält das Grundgesetz den Artikel 7. Dort steht, dass das Schulwesen in der Verantwortung des Staates liegt, damit Heranwachsende unabhängig von ihrem Elternhaus eine gute Bildung erhalten. Dass es aber in der Realität mit der Chancengleichheit in Deutschland nicht so weit her ist wie gewünscht, das zeigen Studien seit Jahren, auch noch vor der Corona-Pandemie. Und die heute veröffentlichte Forsa-Umfrage, über die wir gerade mit Bettina Jorzig sprachen, geht ebenfalls in diese Richtung. Jetzt hat in dieser Woche das Bundesverfassungsgericht über die Schulschließungen in der ersten Pandemiewelle entschieden, sie für rechtens erklärt und dabei erstmals auch ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung anerkannt. Und wir wollen heute noch einmal nachfassen bei dem Verfassungsrechtler Professor Michael Vrase vom Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Schönen guten Tag, Herr Vrase.
Schönen guten Tag, Frau Jahn.
Herr Vrase, ist die Entscheidung aus dieser Woche vom Bundesverfassungsgericht bahnbrechend?
Also es ist auf jeden Fall ein Meilenstein, weil das Verfassungsgericht dieses Recht auf schulische Bildung erstmals ausdrücklich anerkannt hat. Da gab es natürlich schon in der Literatur einige, die das mitentwickelt haben. Und es gibt auch völkerrechtliche Normen, die ein Menschenrecht auf Bildung garantieren und die natürlich dann auch auf die Verfassung durchschlagen. Aber in dieser Form, wie das Bundesverfassungsgericht dieses Recht auf schulische Bildung entwickelt hat, das ist schon ein großer Sprung. Und es ist vor allen Dingen auch über die Frage der Schulschließungen hinaus von großer Bedeutung.
Ein Recht auf schulische Bildung, gehen wir da noch mal genauer drauf ein. Heißt das, dass Kinder und Jugendliche nur das Recht haben, überhaupt beschult zu werden, nicht aber auf eine gute Bildung, also darauf, was und wie viel gelernt wird?
Ja, also das Verfassungsgericht nimmt sich da viel Raum, um das wirklich zu entfalten. Das ist das Besondere. Man hätte sich ja hier auch einfach auf die Schulschließungen konzentrieren können und arbeitet dann sogenannte Gewährleistungsdimensionen heraus. Das heißt also, es gibt bestimmte Dinge, die eingefordert werden können und andere können nicht eingefordert werden. Und das eine ist eben so ein Mindestmaß an schulischer Bildung, das gewährleistet sein muss. Da geht man natürlich davon aus, was ist in unserer heutigen Gesellschaft erforderlich. Rechenschreiben, Lesen, natürlich aber auch soziale Fähigkeiten, demokratische Bildung wird man dazu zählen. Also das steht jetzt nicht ausdrücklich im Beschluss drin, aber das kann man sicherlich so da auch hineinlesen. Und daraus leitet eben sozusagen aus diesem Mindestmaß das Bundesverfassungsgericht ab. Erstens muss es einen Präsenzunterricht geben. Und wenn dieser eben aus besonderen Gründen eingeschränkt wird, dann ist es erforderlich, dass man da Kompensationen schafft. Also einerseits für diejenigen, die zu Hause nicht lernen können, Notbetreuung, aber zum anderen auch einen Distanzunterricht. Also es gibt dann einen Mindestanspruch auf Distanzunterricht. Insoweit hat das schon Substanz, was das Verfassungsgericht in Bezug auf diese Mindestgewährleistung sagt. Also es geht aber noch darüber hinaus und sagt, das Recht auf Bildung und die schulische Bildung muss diskriminierungsfrei ausgestaltet sein.
Und was genau meint das Bundesverfassungsgericht mit diskriminierungsfreier Bildung?
Also zum Beispiel hat das Bedeutung für Kinder mit Behinderung, die ja ein Recht haben, auch eine allgemeine Schule zu besuchen, dass sie Unterstützung bekommt, also sogenannte angemessene Vorkehrungen, zum Beispiel zusätzliche sonderpädagogische Förderung oder auch Schulassistenzen. Und ja, zum Beispiel auch Kinder aus geflüchteten Familien, die nach Deutschland kommen und bis dann teilweise dann in Aufnahmeeinrichtungen erstmal nicht beschult worden sind. Auch die haben damit ein Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu den Schulen. Also insoweit hat das für eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bereichen eine Bedeutung und kann eben auch entsprechend eingefordert werden.
Bevor wir darüber sprechen, wer und wie einklagt, bleibe ich nochmal dabei, was Sie gerade sagten. Also ein Mindestmaß an Bildung ist einklagbar und es geht auch um Unterstützung derjenigen, die nicht ganz so gut mitkommen beim Lernen. Jetzt können wir natürlich in der Pandemie feststellen, dass sehr viele Kinder, je nach auch sozialem Hintergrund, kulturellem Hintergrund, nicht die Bildung bekommen haben, die sie bekommen hätten, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Hat sich das Bundesverfassungsgericht auch in dieser Richtung geäußert? Also könnte gegebenenfalls eingeklagt werden, dass durch die Pandemie, durch eine schlechtere Beschulung, die Chancengleichheit nicht gewahrt ist?
Die Frage, welche Belastungen und negativen Wirkungen die Schulschließung hatte, setzt sich das Bundesverfassungsgericht sehr intensiv auseinander. Und das ist wirklich das, was man hier auch an dem Beschluss nochmal hervorheben muss. Es hat Stellungnahmen eingeholt von Bildungsforschern, von den Kinderärzten, von Epidemiologen, von Virologen. Also es hat sich da sehr, sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und auch die besonders betreuungsbedürftigen Kinder in den Blick genommen, sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler. und hat eben festgestellt, ja, dass dieser Unterrichtsausfall, also seit dem ersten Lockdown im März 2020 bis zum Sommer 2021 waren es über 170 Tage, die kein regulärer Präsenzunterricht stattgefunden hat. Und hat eben gesagt, das ist ein sehr, sehr schwerwiegender Eingriff gewesen in dieses Recht auf Bildung. Und das sei auch nur gerechtfertigt gewesen aufgrund dieser überragenden Bedeutung des Gesundheitsschutzes und dass man eben verschiedene Maßnahmen in einem Gesamtpaket ergriffen hätte. Es lässt aber auch deutlich erkennen, erstens, der Staat ist dazu verpflichtet, hier Kompensationen zu schaffen.
Und was heißt das genau, Kompensation schaffen?
Also zum Beispiel das, was wir ja jetzt auch im Aufholprogramm haben, das kann man durchaus auch in dieser Entscheidung hineinlesen. Und der Staat ist auch verpflichtet, sich genau zu überlegen, wenn nochmal eine solche Maßnahme ergriffen wird, weil, und das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig und gut an der Entscheidung, auch die kumulative Wirkung hier mit einbezogen wird. Also dass ja vielleicht sozusagen über einen kürzeren Zeitraum, wenn wir jetzt über vorgezogene Weihnachtsferien von 5 Tagen sprechen, das ist ja dann eigentlich kein großes Problem, ja. Aber sozusagen, wenn dann wirklich so lange auch der Unterricht ausfällt, wenn die sozialen Kontakte entfallen und alles, was dazugehört, dass es dann eben auch gerade für sozial Benachteiligte eine hohe Belastung darstellt. Und je länger das Ganze andauert, desto mehr ist der Staat hier in der Pflicht, etwas zu tun.
Ganz praktisch, was hat das für Auswirkungen? Können jetzt Eltern für ihre Kinder klagen?
Sicherlich, wenn jetzt wieder Schulschließungen angeordnet werden, dann gehe ich davon aus, dass es zu solchen Klagen kommt. Und das Bundesverfassungsgericht hebt auch noch mal die besondere Bedeutung der Präsenzbildung für Grundschulkinder hervor, weil es ja den weiteren Bildungsverlauf prägt und auch gerade diese soziale Interaktion, die direkte Interaktion mit den Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften ist für diese Kinder besonders wichtig. Also insoweit müsste das wahrscheinlich dann auch eher jahrgangsbezogen erfolgen. Also alles das wäre zu berücksichtigen. Außerdem äußert sich das Bundesverfassungsgericht auch noch mal dezidiert zu den digitalen Angeboten und sagt, naja, da ist ein bisschen was getan worden. Man hat den Digitalpakt erweitert, um eben diese Corona 1 bis 3 Programme, dann auch dieses Sofortanschaffungsprogramm, dass jedes Kind aus einkommensschwachen Elternhäusern einen Laptop bekommen muss oder ein Notebook zumindest zur Verfügung gestellt werden muss. Haben sie anerkannt, aber sie haben gesagt, wenn das jetzt in Zukunft wieder zu solchen Schließungen kommt, dann werden wir uns auch genau anschauen, was tut denn eigentlich der Staat, um einen guten Distanzunterricht zu gewährleisten. Also wenn da nicht mehr getan wird als in der Vergangenheit, und da haben sie auch drücklich festgestellt, dass in den überwiegenden Fällen eben kein Digitalunterricht stattgefunden hat, sondern mit Arbeitsblättern und Ähnlichem gearbeitet wurden, dann würden sie das nicht mehr durchgehen lassen. Also da würde es auch dann zu Gerichtsverfahren kommen. Die andere Frage, die Sie angesprochen haben, wenn es jetzt um allgemeine Ungerechtigkeiten im Bildungssystem geht, da hat das Bundesverfassungsgericht aber auch immer ganz deutlich gemacht, man kann nicht die Ausgestaltung des Schulsystems oder sich da sozusagen ein besseres Schulsystem einklagen.
Also hohe Hürden für Schulschließungen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat heute in Bezug auf die Schulen eine bundesweite Maskenpflicht beschlossen. Die Eilmeldung kam gerade eben. Das waren ausführliche Informationen zum Recht von Kindern und Jugendlichen auf schulische Bildung von Verfassungsrechtler Professor Michael Vrase. Heute Abend wird die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel formell verabschiedet mit einem großen Zapfenstreich im Wendlerblock, dem Dienstsitz des Bundesverteidigungsministeriums. In der kommenden Woche, dann vermutlich kommenden Mittwoch, werden alle Mitglieder der alten Regierung durch den neuen Bundeskanzler und sein Kabinett ersetzt, auch Anja Karniczek, die scheidende Bildungsministerin. Was hinterlässt sie ihrer Nachfolgerin Bettina Stark-Watzinger und der Bundesrepublik Deutschland? Jürgen König hat die Antwort für uns.
Vor dem Wechsel an der Spitze des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums herrscht in den großen Wissenschaftsorganisationen Aufbruchsstimmung. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien hat große Erwartungen und auch Zuversicht geweckt. Die Politik habe die Wünsche der Wissenschaft gehört, sagte etwa Hans-Christian Pape, Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Er erwartet positive Wirkungen auf die internationale Attraktivität Deutschlands als Forschungsstandort. Ähnlich sieht es Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Die bisherige Arbeit des BMBF, zuletzt unter Anja Karliczek, CDU, charakterisiert er so.
Es ist eine Menge passiert, aber es ist oftmals nicht systematisch und nicht vernetzt genug geschehen. Es gibt eine Vielzahl von Förderinitiativen, die das BMBF in den letzten Jahren der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat, von der Wasserstoffforschung über die künstliche Intelligenz bis zur Agentur für Sprunginnovationen. Was wir als Hochschulen vermissen, ist erstens eine stärkere Vernetzung, zweitens die stärkere Einbeziehung der Hochschulen als Forschungsräume.
Es gäbe etliche noch unerledigte Aufgaben, so Peter-André Alt, die die neue Bundesregierung angehen müsse und, dem Koalitionsvertrag nach zu urteilen, auch in Angriff nehmen werde.
Als Beispiel will ich das BAföG nennen. Da hat man eine kleine Reform versucht, aber man muss eigentlich groß herangehen. 700 Millionen Euro liegen beim Bund auf der hohen Kante und werden nicht abgerufen. Da stimmt etwas mit dem System nicht. Wir brauchen eine breitere Ausstrahlung der Förderung. Wir müssen eine Grundförderung haben und wir brauchen eine stabile, nicht darlehensgebundene Förderung für diejenigen, die bedürftig sind. Wir brauchen auch eine Nothilfekomponente für die, die gar nicht gefördert werden, aber in Not geraten. Und all diese flexiblen Instrumente unter dem Dach des großen Programms BAföG müssen neu geschärft oder auch zum Teil sogar neu eingerichtet werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema für die nächsten anderthalb Jahre.
Katja Becker, die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, mag sich über die scheidende Regierung nicht äußern, doch deutet ihre große Zufriedenheit über den vorliegenden neuen Koalitionsvertrag vielleicht darauf hin, was sie bisher vermisst hat. Ambitioniert sei er, zeige Vertrauen und große Erwartungen gegenüber dem deutschen Wissenschaftssystem, so Katja Becker. Für die DFG zentrale Gedanken würden sich in dem Papier wiederfinden.
Ich persönlich habe mich sehr gefreut darüber, dass freie, neugiergetriebene Grundlagenforschung das Fundament der staatlichen Forschungsförderung ist. Das ist ja auch wirklich das Fundament für alles andere, weil nur wenn Sie die Grundlagen fördern, dann können Sie auch Anwendungen erarbeiten. Der zweite Punkt ist bestimmt, dass man die gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5% des Bruttoinlandsproduktes bis 2025 anheben möchte. Ich glaube, das ist eine sehr gute Strategie, zu investieren in Forschung und natürlich auch in Bildung. Und da sind wir, glaube ich, auch im internationalen Vergleich damit dann sehr gut aufgestellt.
Dass die Programmpauschalen für von der DFG geförderte Projekte perspektivisch erhöht werden sollen, hebt Katja Becker hervor. Dass die künftige Bundesregierung am Pakt für Forschung und Innovation festhalten will, schaffe zusätzliche Planungssicherheit. Erleichtert sei sie, so Katja Becker, dass es auch für die zweite Förderphase der Exzellenzstrategie zusätzliche Mittel geben soll. Dies habe systemische Auswirkungen. Nur rasch müsse darüber entschieden werden. Die Ausschreibung solle schon in etwa einem Jahr erfolgen. Dass mit der Gründung einer deutschen Agentur für Transfer und Innovation, kurz DATI, verstärkt anwendungs- und transferorientierte Forschungsprojekte gefördert werden sollen, erfreut auch den Wissenschaftsrat, dessen Vorsitzende Dorothea Wagner drängt insbesondere bei diesem Projekt zur Eile.
Das ist eine der wenigen institutionellen Neuerungen im Koalitionsvertrag. Und wenn man so etwas innerhalb von einer Legislaturperiode aufsetzen will, muss man gleich anfangen. Ein anderes Thema, das schon lange, ich sag mal, da liegt, ist dieses Thema planbare Karriere bzw. Personalstruktur in den Wissenschaftseinrichtungen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett, das da zu bohren ist. Da muss wirklich an den Strukturen in den Hochschulen, in den Forschungseinrichtungen wirklich Neues gemeinsam auch geplant werden. Politik mit diesen Einrichtungen.
Dorothea Wagner, derzeit auch Sprecherin der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, nennt es ein gutes Erbe, das im BMBF angetreten werde. Die Koalitionspläne findet sie gut und solide. Wie gesagt, Aufbruchsstimmung allenthalben. Eine derart freudvolle Erwartungshaltung gegenüber der Politik gab es auf Seiten der Wissenschaft schon lange nicht mehr.
Und wir von Campus und Karriere werden das natürlich beobachten, was aus den ganzen Ankündigungen wird. Das war das Bildungsmagazin des Deutschlandfunks heute mit Thekla Jahn. Ich gebe das Mikrofon weiter an die Kollegen von Corso Kunst und Pop.